Verkaufen ist auch immer ein Stück weit Entertainment, finde ich. Also es muss Bock machen. Also das ist schon zweifellos wichtig. Also erstmal merke ich das an den Resonanzen. Ich merke es daran, dass zum Teil jetzt schon verschiedene Firmen sich gemeldet haben, die diese Idee so cool finden. Und obwohl wir überhaupt, also ich kenne die gar nicht, und haben sie aber hier gemeldet und gefragt, ob sie nicht mitmachen könnten, würden sich auch gerne interviewen lassen. Ich meine, das ist ja jetzt für einen Vertriebler nicht das Blödeste, was passieren kann, ne? Finde ich zum Beispiel richtig cool. Und ich fand jetzt auch zum Beispiel eben, dass wir da nominiert wurden, eben von euch. Das hat auch nochmal richtig Schwung in die Kiste gebracht. Und es macht letztendlich auch wirtschaftlich absolut Sinn.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann ganz kurz vorab, abonnieren Sie ihn doch gerne und bewerten Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl. Das würde mich A freuen und uns B auch ein bisschen helfen. Aber kommen wir jetzt zum heutigen Gast. Er hatte irgendwann mal keine Lust mehr auf all die negativen Nachrichten, insbesondere wenn es um Unternehmen in Deutschland so geht. Also hat er sich überlegt, dann mache ich was dagegen. Und hat das YouTube-Format Vonnebleiben entwickelt. Dort trifft er sich mit Unternehmern, um in positiver Art und Weise über Unternehmertum zu sprechen und über andere Sachen. Durch dieses Format habe ich ihn auch kennengelernt, denn damit war er für den UMGV Agentur Award in diesem Jahr nominiert und ich fand das wunderbar. Und das habe ich nur, nicht nur ich so gefunden, sondern unter den Kommentaren bei seiner Nominierung stand ungefähr: tolles Format mit einer Spitzenidee, wertvoll in Szene gesetzt. Ein Mega-Format mit dem Blick auf die Möglichkeiten oder diese Agentur ist höchst professionell, zukunftsorientiert und so positiv. Und mit dieser Agentur ist die Kontinentalagentur Bürgmann und Blömers aus Moers gemeint und mein heutiger Gast ist Jochen Bürgmann. Hallo Jochen, schön, dass du da bist.
Hallo Marco, vielen Dank für die Einladung.
Mal zum Anfang, wir nehmen das ja jetzt am 9. Juli auf. Also das heißt, wir haben noch die EM in Deutschland, heute ist das Halbfinale, wo Deutschland leider nicht dabei ist. Und ich habe ja gerade gesagt, so negative Nachrichten fandest du nicht gut und was Positives eher. Wie findest du die EM in Deutschland? Negativ oder positiv?
Super, also ich finde, von der Atmosphäre her und so weiter, machen wir da uns durchaus, ich sag mal, schicken Fuß. Also das sieht ganz gut aus. Die Stimmung ist super, es ist gut organisiert, die Stadien sind klasse, es ist voll. Ich hätte mir gewünscht, dass Deutschland Europameister wird. Verdient hätten sie es auch. Und ich finde, dass der Bundestrainer, Herr Nagelsmann, wirklich einen coolen Job gemacht hat, weil er nämlich etwas mitgebracht hat, was einige vermissen lassen, nämlich Mut. Und der hat die ganze Mannschaft so richtig umgestellt. Das hat mir gut gefallen. Und ich glaube, wir werden auf jeden Fall in 2 Jahren Weltmeister.
Ich bin auch, also auch vom Positiven her, wo ich denke, man hätte ja vor einem halben Jahr hätte man nicht erwartet, dass es so schön ist. Also so schön ist, Deutschland anzuschauen. Von der Stimmung her, glaube ich, hätte ich man, ja, okay, EM kann ich mir gut vorstellen. Aber dass die Mannschaft so gut spielt, hätte man nicht erwartet, ne? War halt einfach Pech.
Finde ich auch. Also, und vor allen Dingen mit dem Handspiel, das ging mir schon ein bisschen auf den Geist, ne? Muss ich ehrlich sagen. Aber gut, so ist das.
Ja, kann man nichts machen, war halt so, aber deswegen halt nur noch zwei Jahre und dann WM.
Haken.
Sehr schön. Kommen wir jetzt erstmal ganz kurz zu dir. Ich habe dir schon ein bisschen vorgestellt und gesagt, woher du kommst, aber stell dich selbst noch mal ganz kurz mit so drei Hashtags vor und sag mal, warum die zu dir passen.
Gerne. Also, ich habe gewählt Hashtag Kunst. Also ich bin sehr kunstinteressiert, das war ich schon immer. Das ging in der Schule schon los und ist bis zum heutigen Tage so geblieben. Kunst beeinflusst durchaus mein ganzes Leben, auch meine berufliche Tätigkeit. Und insofern kann ich mir die gar nicht wegdenken und ist ein wesentlicher Teil von mir.
Welche Art von Kunst? Wir reden jetzt von Malerei oder von also.
Sowohl als auch. Also ich bin ein großer Fan der Malerei, absolut. Ich bin aber auch ein großer Fan des Dadaismus. Also diese Kunstform fand ich ganz wunderbar, die damals schon gegründet wurde zur Zeit des Ersten Weltkrieges, die sehr auf den brutalen Individualismus abzielt. Und das sind so Dinge, die ich persönlich sehr schätze. Und da kann ich mich sehr dran erfreuen und finde das auch bisweilen sehr lustig, muss ich sagen.
Wer ist denn dein Lieblingskünstler? Also von Malerei meine ich jetzt her.
Von der Malerei her würde ich jetzt aus dem Stegreif drei nennen wollen. Einmal ist es Francis Bacon, den ich überragend finde. Michel Bormans aus Belgien, den finde ich ganz herausragend. Und Roger Vadim aus Berlin. Diese drei Künstler würde
Sag
ich da.
mir alle drei nichts, malen die realistisch oder malen die eher abstrakt?
Nee, das ist, ich würde sagen, es ist eher figürliche Malerei, also figurative Malerei. Man kann also Dinge erkennen, die aber durchaus hier und da, also gerade bei Francis Bacon und auch bei Roger Vadim, immer in einem extremen Spannungsfeld sind hin zur Abstraktion. Also es ist eigentlich eine extreme Mischung zwischen der Abstraktion und der figurativen Malerei. Und bei Michel Bormans ist es einfach fantastisch zu sehen, wie er mit Farbe umgeht. Also es ist wirklich außergewöhnlich. Kann ich nur jedem empfehlen, sich damit mal zu beschäftigen.
Werde ich im Nachgang, weil ich habe von Kunst, ich kann immer nur sagen, gefällt mir nicht. Aber
Ja.
mehr kann ich nicht. Aber ich bin gespannt. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt auf den zweiten Hashtag.
Krawatte. Ich bin Krawatte. Ich bin ein großer Verfechter dieses maskulinen Accessoires. Ich finde es wirklich super, nach wie vor. Und jetzt aktuell empfinde ich es so, dass die Krawatte fast verpönt ist oder es viele Empfehlungen gibt dahingehend, macht euch frei von Krawatten, seid locker und so weiter. Ich nehme für mich in Anspruch, ich bin locker und möchte trotzdem die Krawatte berücksichtigen. Ich finde, es ist nach wie vor ein ganz wunderbares Stilmittel und das sollte man beherzigen.
Das finde ich auch. Ich finde nämlich auch gerade, was du sagst mit diesem Macht euch frei und so weiter, wo ich mir immer denke, also von dem Macht dich frei und sei, wie du willst, das ist ja voll okay. Aber wenn du es in die andere Richtung einschlägst, weißt du, man sagt so, okay, jetzt gar nicht mehr das, weil das ist schlecht und das andere ist gut, denke ich mir so, ey, wenn Leute Lust haben auf Krawatte, und ich finde es auch, also waren ja auch nur beim OMGV-Award, finde, wenn ich halt so bei irgendwelchen offiziellen Events und sowas bin, dann finde ich auch einfach Krawatte, Anzug schön.
Ich finde das schön einfach, das passt gut und deshalb lasse ich das auch nicht sein. Und je häufiger ich sehe, dass Krawatten sozusagen, ja, ich sag mal, nicht mehr Berücksichtigung finden, desto lieber trage ich die.
Ja.
Und find das super. Also da bin ich beratungsresistent in der Hinsicht.
Super. Okay, dann bin ich jetzt mal mit dem dritten Hashtag gespannt.
Ja, dritter Hashtag, den würde ich nennen, sei deutlich. Das ist für mich jetzt als Rheinländer sowieso eine, ja, ich sag mal, vielleicht sehr typisch. Die Rheinländer sind etwas direkt. Das merke ich auch im Umgang mit meinen Kunden. Ich komme da wunderbar mit zurecht und ich sag mal, auch effektiv. Man kommt relativ schnell zum Punkt. Es wird also nicht sehr viel drumherum geredet. Und was ich auch mag, ist eine deutliche Sprache, die nicht in erster Linie rekrutiert wird aus irgendwelchen Modebegriffen. Also ich muss nicht den ganzen Tag skalieren. Ich muss auch kein Mindset durch die Gegend tragen. Ich muss, so wie ich bei Politikern, ist fast jedes, in jedem Satz, finde ich, werden Narrative eingesetzt. Ne? So. Dann kann man auch anstatt dessen zum Beispiel mal von einer Erzählung sprechen. Mir sind so diese ganzen Worthülsen und Erfindungen von schlau klingenden Wörtern, die gehen mir auf den Geist. Und ich bin immer ein Freund dessen, eine klare Sprache zu haben. Ich hatte vorhin auch ja, Hashtag Kunst genannt. Es gibt da gute Hinweise zum Beispiel von jemandem, den würde ich auch im Kunstbereich, nämlich im Bereich der Literatur ansiedeln. Das ist Karl Kraus, den ich also wirklich hervorragend finde. Und der war ein großer Verfechter eben des sprachlichen Umgangs und der deutlichen, klaren Sprache. Und da findet man ganz gute, auch sehr lustige Hinweise von Karl Kraus in der Fackel. Ja, also sei deutlich ist für mich ein wichtiges Kriterium. Heißt nicht, dass ich nie Anglizismen verwende. Ne? Das ist heutzutage nie möglich. Aber ich bin bemüht, es lieber auf Deutsch klar und deutlich zu äußern.
Aber auch dann bist du in der Versicherungsbranche, wo ja alles ein bisschen manchmal kompliziert klingt, ne? Das ist ja schon eine Herausforderung dann.
Das stimmt. Also, aber was ist zum Beispiel auch eine wichtige Tätigkeit, die wir zu tun haben, wenn wir erfolgreich sein wollen im Verkauf? Wir müssen auch charmante Übersetzer sein von komplizierten Zusammenhängen und müssen es dem Kunden angenehm machen, einem zuzuhören. Er muss ja letztendlich die Inhalte verstehen und muss begreifen, wofür braucht er diesen Versicherungsschutz. Manchmal sind es komplexe Themen und diese komplexen Themen, so sehe ich meinen Auftrag, muss ich so dem Kunden vermitteln, dass er sagt, habe ich verstanden, will ich haben.
Es
So.
stimmt. Super, kann ich nur unterstreichen. Vollkommen richtig. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was für ein Emoji du wählst.
Ich bin ehrlich gesagt, Marco, nicht der totale Emoji-Typ. Ne? Also, wenn ich WhatsApp schreibe und so weiter, sind die nett, schnell, sauber, ohne große Lachdinger dabei. Aber ein Lach-Emoji würde mir, glaube ich, entsprechen, weil ich gerne lache. Ich lache auch viel. Und es ist, würde ich sagen, auch Grundlage meiner Arbeit. Auch die Art und Weise, wie wir hier unser Büro führen, das hat ganz viel mit Humor zu tun. Und Humor ist ein ganz wunderbarer Humus, wo tolle Dinge entstehen, nämlich Kreativität, angstfreies Arbeiten, dass man miteinander wirklich versucht, Dinge zu stemmen, die vielleicht so im ersten Moment erstmal echt schräg klingen oder sehr ambitioniert. Aber Humor ist für uns ein wunderbarer Weg hin zum Erfolg und ich finde, da sollte man den sollte man nie vermissen lassen. Also der ist ständig, täglich ist er dabei.
Absolut. Also kann ich auch bei dir nur unterstreichen. Ich überlege auch häufig bei meinen Gästen, was für ein Emoji wohl nehmen werden. Und ich habe bei dir auch gedacht, dass es Lachen sein wird. Ich dachte aber eher so, weil Lachen positiv und einfach da in die Hinsicht gehend.
Ja.
Aber gut. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt mal zu vier Kurzfragen. Entweder oder und du sagst, was und warum. Das erste ist Rock- oder Popmusik?
Elektro. Ich würde es dann eher Richtung Pop einjustieren, aber es ist ganz klar Pop, Schwerpunkt Trip-Hop.
Ah, sehr schön. Und welcher Künstler da jetzt gerade? Welcher gefällt dir aktuell am besten da?
Also, ich bin schon immer ein großer Fan von Massive Attack gewesen. Die sind
Ah,
jetzt auf
sehr schön.
Tour und so weiter, sind regelmäßig auf Tour, aber es gab jetzt schon länger kein neues Album mehr, leider. Aber Massive Attack ist so die stabile Größe dessen, was ich richtig gut finde. Ich mag aber auch so Leute wie Ben Böhmer aus Deutschland, ein DJ, den ich ziemlich cool finde im Moment. Ich mag Gus, die kommen aus Island. Also auch eine Elektroformation, da mag ich aber eher die jüngeren Sachen aus den 90, also die älteren Sachen sozusagen aus den 90ern, mehr als das, was jetzt im Moment produziert wird. Aber so querfeldein ist es auf jeden Fall insgesamt sehr elektronisch.
Okay, das zweite ist Punkte oder Streifen?
Streifen. Ich habe aber heute eine Punktkrawatte an und deshalb könnte man davon ableiten, was ist das für ein Vogel, aber ich mag eigentlich Streifen, gerade bei Krawatten, auch bei Hemden, sehr. Ich mag auch diesen typischen britischen Look, also manchmal auch Preppy-Style genannt. Dann, wenn man auch mal, ja, ich sag mal, verschiedene Muster, Streifen und so weiter kombiniert, auf eine Art und Weise, dass man denkt, boah, kann man das denn wirklich bringen? Genau dann. Interessant. Finde ich gut.
Sehr schön. Das dritte ist, was wärst du lieber? Entweder allein verschollen in einem Gebirge oder gestrandet auf einer einsamen Insel?
Ja, Insel. Ich bin dann eher für die, wenn ich es mir aussuchen kann, dann gerne auf einer einsamen Insel innerhalb der Nordsee. Also da irgendwo.
Innerhalb der Nordsee. Also ich hätte jetzt ja auf irgendwas Warmes getippt, aber Nordsee ist halt.
Nee, ach, dann, ich bin gerne an der Nordsee, finde ich super. Gefällt mir.
Okay. Und die letzte Frage ist, Mayo oder Ketchup zu Pommes?
Dann bin ich eher bei Mayonnaise, aber eigentlich mag ich Pommes ganz gerne ganz ohne. Also ohne Mayo, ohne Ketchup. Aber wenn es sein muss, dann Mayonnaise.
Ah, weil ich dachte mir so, ich muss irgendwie, ne, du bist ja aus Moers, habe ich ja gesagt, oder da seid ihr her und das ist halt ein Pott, sind irgendwie fällt mir bei Pott immer Currywurst und Pommes ein.
Ja,
Dachte
Currywurst
irgendwie.
ist natürlich auch, finde ich, eigentlich eine ganz gute Speise. Ne? Die sollte man sich vielleicht nicht jeden Tag gönnen, aber ist aber auch nicht so, dass ich jetzt jemanden vom Hof jage, der mit einer Currywurst angelaufen kommt. Finde ich schon gut.
Sehr schön. Bist du eigentlich gebürtig aus dem Pott oder?
Nee, ich komme vom Niederrhein und wohne jetzt in Kevela. Zur Welt gekommen bin ich in Sonsbeck, also in Xanten zur Schule gegangen. Xanten kennen vielleicht so einige, alte Römerstadt, die auch sehr häufig frequentiert wird, eben von Touristen, weil da sehr viele Ausgrabungen stattgefunden haben. Und Xanten hat einen Dom. Und da bin ich damals zur Schule gegangen.
Ah, und was wollte der Jochen damals werden, als er da zur Schule gegangen ist? Ich vermute nichts mit Versicherung.
Nee, hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm, natürlich nicht. Und ich glaube, es gibt auch niemanden, der irgendwo in der Schulbank sitzt und sagt, ich möchte total gerne Versicherungskaufmann werden. Also ich habe noch nie jemanden kennengelernt. Also als ich damals zum Gimmi gegangen bin, wie gesagt, da ging das schon los, dass ich mich für Kunst, Kultur interessierte, aber auch für Sprache, für Kommunikation. Also so kurz nach dem Abi habe ich erst Wehrdienst gemacht und habe mir dann überlegt, ich finde es eigentlich sau cool, wenn ich so in den Bereich Werbung gehe, also Kommunikationswissenschaften, sowas. Das hat mich interessiert. Und du hast aber gerade so die typische Schulzeit angesprochen, zu dem, ich würde sagen, so in der Zeit, sag ich mal, vielleicht zwischen Grundschule und der 10. Klasse, da hatte ich keine konkreten Berufswünsche, Vorstellungen. Ich war eher so ein typisches Spielkind, der so im Hier und Jetzt gelebt hat, wahnsinnig viel gespielt hat, gerne Blödsinn gemacht hat. Und da hat mich Berufliches irgendwie gar nicht interessiert. Dann so als Jugendlicher würde ich sagen, ich war gerne DJ. Das habe ich gerne gemacht. Hätte ich mir auch eine Zeit lang wahrscheinlich beruflich als Möglichkeit vorgestellt. Aber dann nachher hat sich dann doch eher der Bereich Kommunikationswissenschaften durchgesetzt, den fand ich persönlich doch hochinteressant. Und die Kunst. Kunst studieren hätte ich auch irgendwie cool gefunden.
Aber dann ist natürlich die Frage, wie du von was Kreativen, Kommunikationswissenschaften, Kunst, ne, das eine in der Versicherungsbranche landen konntest. Ist jetzt nicht naheliegend, ne? Es ist nicht so eng beieinander.
Gar nicht. Komm also aus so einer typisch konservativen bürgerlichen Familie, da gut, erstmal Wehrdienst machen. Ne? Ich habe 1985 Abi gemacht, danach gab es dann erstmal den Wehrdienst. Das war übrigens eine sehr, sehr lustige Zeit für mich. Also da habe ich wirklich wahnsinnig Spaß gehabt. Und währenddessen war ich dann auch so ein bisschen irgendwie, ja, nach wie vor interessiert an PR, Werbung und so weiter. Das habe ich dann meinen Eltern auch so mitgeteilt. Damit konnten die gar nichts anfangen. Das war so im Radius meiner Eltern irgendwie ja, Quatsch halt. Ne? Damit kann man auch kein Geld verdienen. Das war für die illusorisch. Und da wir in der Familie eine Auffälligkeit haben, es gibt halt viele Juristen da, war das auch so der Plan meiner Eltern. Der Junge ist rhetorisch einigermaßen gut drauf, der soll Jurist werden. Das habe ich abgelehnt. Aber sie haben dann doch einige Mittel, mich dann doch von dem zu überzeugen, von diesem Lebensweg. Und haben die dann erfolgreich auch eingesetzt. Das heißt, sie haben mich, sag ich mal, gelockt. Und ich habe dann auch zugeschlagen und gesagt, komm, vielleicht ist das gar nicht so blöd. Mache ich das. Und dann habe ich in Bonn im Juridikum gesessen. Genau ein Semester lang und bin wirklich, ich kam mir vor wie ein Zombie. Also das ist wirklich, ey, Marco, für mich der Tod. Also nicht im Endeffekt, ich glaube im Endeffekt so als Rechtsanwalt zu arbeiten, durchaus vorstellbar. Also das, was man so landläufig glaubt, was der Rechtsanwalt so tut. Ich habe kein Problem damit, jetzt irgendwo auf eine Bühne zu klettern oder sonst irgendwas. Macht mir alles Spaß. Aber der Weg dahin, also dieses stupide Lernen auch von Gesetzesbüchern und Paragraphen, da habe ich gemerkt, so, das hat gar nichts mit deinen Talenten oder mit deiner Vorstellung vom Leben zu tun. Also Abbruch. So. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt hast du genug gelernt. Das musst du erstmal irgendwie eine Lehre machen im kaufmännischen Bereich. Das war so eine Grundlage, die ich mir selbst schaffen wollte. Da hatte ich auch durchaus ein Interesse dran, wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und so weiter. Hatte mich dann beworben, damals bei der Sparkasse, bin da auch dann angenommen worden, musste aber warten bis zum nächsten Einstellungsturnus. Und genau in diesem Zeitfenster kam dann ein Freund meines Vaters auf die Idee, er sagte, wie, dein Junge will eine Lehre machen, einen kaufmännischen Ausbildung, dann soll er mal zu mir kommen. So, und ja, dann habe ich eben bei der Provinzial damals eine Ausbildung gemacht. Und der Weg, also das ist auch vielleicht noch ganz interessant, wieso habe ich das denn eigentlich gemacht? Weil als mein Vater den Vorschlag gemacht hat, triff dich doch mal bitte mit ihm, habe ich gedacht, Versicherung? Nee, habe ich ja auch keine Lust drauf. Ne? Und er meinte, das ist aber echt ein netter Vogel, tu mir einen Gefallen, sprich doch wenigstens mit ihm. Wenn du dann sagst, nee, möchtest du nicht, dann sag es klar und deutlich und das ist gut. Ich sage, okay. Dann bin ich da, habe ich den Termin wahrgenommen und sitze dann einem Mann gegenüber, der mit mir 2 Stunden nur über Kunst, Kultur und Philosophie gesprochen hat.
Und deine Themen.
Da hatte der mich so dermaßen im Sack, denn ich fühlte mich pudelwohl und nach 2 Stunden sagt er dann, Jochen, wir haben jetzt noch gar nicht hier über deine Ausbildung gesprochen. Wir gehen jetzt mal lecker was essen und was hältst du denn davon, wenn du bei mir die Ausbildung machst? Ich sage, ja klar, mache ich das. Völlig infantil. Aber daran kann man erkennen, Bauchgefühl ist manchmal durchaus wichtig. Ne? Und ja, so bin ich in die Versicherungsbranche gekommen, eigentlich reingepurzelt und habe sie nie mehr verlassen.
Ah, das war ja quasi, du hast Ende der 80er deine Ausbildung gemacht, ne?
Ja, also 85, dann eben 15 Monate Wehrdienst, ein Semester studiert, das war die Abfolge und dann aber direkt nach dem super Semester abgezischt und Ausbildung gemacht.
Was war, ich meine, ja. die es liegt jetzt schon ein bisschen zurück, ne? Das war eine komplett andere Zeit. Was war denn aus der Ausbildung von damals, wo du sagst, das ist trotzdem zeitlos wichtig, was du da gelernt hast? Oder sagst du, das ist einfach vollkommen Quatsch alles?
Nee, ich hatte einen Ausbilder, der war sehr sympathisch, was ich gelernt habe bei ihm war, er hat mir vom ersten Tag an ein unglaubliches Vertrauen geschenkt. Und manchmal sogar für mich etwas befremdlich, weil er war so vertrauensselig, auch was er mich hat alles machen lassen. Und er hat mir Aufgaben gegeben, ganz zu Beginn schon, wo ich gedacht habe, wie soll ich das denn können? Er hat gesagt, komm, setz dich auf die Hinterpfoten, mach, organisier dir die Informationen, mach einfach. Also der hat mir wirklich selbstständiges Arbeiten beigebracht, indem er ganz einfach geguckt hat, wie stellt er sich an. Und ich bin dann vom Typ her auch so, wenn ich so eine Aufgabe bekomme, ich würde nicht am nächsten Tag hingehen und sagen, ja, irgendwie, die kann ich ja noch gar nicht lösen. Das ist für mich keine Option. Die will ich dann lösen und zwar besser, als er das erwartet. So bin ich halt gestrickt. Und ich glaube, das hat mir persönlich ganz gut getan und das war ein wichtiges Kriterium, dass man genau zu dem Zeitpunkt vielleicht auch schon für sich analysiert, bist du der Top-Angestellte oder bist du eher in der Selbstständigkeit in Zukunft zu finden? Also ich glaube, diese Erfahrung war ganz wichtig. Ich habe in der Ausbildung sehr, sehr viel gelernt und da bin ich auch heute noch dankbar.
2 Sachen, ja. Ich frage erstmal, kann man es mal zu dem einen, weil ich immer frage, kannst du dich noch an dein erstes Kundengespräch erinnern?
Das kann ich auch. Das war eine Familie in Sonsbeck. Und ich weiß sogar noch, dass ich weiß nicht mehr an welchem Wochentag, aber ich hatte um 18 Uhr einen Termin. Das war mein erster Kundentermin, den ich hatte als Azubi. Ich hatte auch alles wirklich gut vorbereitet, bin dann da hingefahren und ehrlich gesagt, als ich dann da um 18 Uhr geklingelt habe, habe ich mir gewünscht, dass die den Termin vergessen haben und nicht aufmachen, weil ich wirklich echt nervös war. Ne? Ich war ja auch wirklich dann noch ein junger Hase und stand dann da und habe gedacht, alter Schwede. Und dann war ich aber drin. Und es war so zugewandt, es war eine ganz nette Familie, es war echt toll, hat Spaß gemacht und war dann auch erfolgreich. Und ja, und dann habe ich auf einmal gemerkt, das möchte ich nochmal haben, das Erlebnis. Also war ganz anders, als ich befürchtet hatte irgendwie. Also man geht so mit so einem Bauchkrummeln das erste Mal dahin.
Und du hast gerade gesagt, dass dein Ausbilder dir ganz viel Vertrauen gegeben hat und Aufgaben, wo du dachtest, oh Gott, kann ich die überhaupt? Du hast ja auch Azubis, ne, in deiner Berufslaufbahn, glaube ich, immer schon gehabt, gehe ich mal, hast du ja auch gehabt. Hast du es genauso weitergegeben? Also hast du auch gesagt, okay, ich gebe euch jetzt hier Verantwortung, macht mal.
Warum sollte ich es anders machen, wenn ich da heute von spreche und das als einen besonders hohen Wert ansehe, dann wäre es ein Paradox, wenn ich es nicht genauso leben würde. Und natürlich ist das, man muss sich dieses Vertrauen dann auch verdienen. Man muss es aber auch versuchen zu konservieren, indem man dann wirklich die Dinge auch, ich sag mal, einlöst. Das musste ich damals auch. Und es ist schon wichtig, mit dem Vertrauen, was einem gegeben wird, vorsichtig und ordentlich umzugehen. Aber dann wird es eben auch zu dem Material, was dann auch Menschen formen kann. Also ich finde, ich bin auch bereit dazu, erstmal zu vertrauen und dann auch zu gucken, wie geht man genau damit um.
Finde ich eine gute Einstellung, sich auch. Ich denke mal auch so. Ich gehe erstmal positiv auf Menschen zu. Wenn sie mich enttäuschen, gut, aber ich finde es besser, als wenn ich schon negativ drauf zugehe. Es ist einfach mal ein scheiß Leben. Lieber optimistisch.
Ja, also als Verkäufer bist du natürlich auch nichts. Ne?
Ja.
Klar, wenn ich so jetzt beim Kunden angeschoben komme, was soll denn von mir halten? Also
Ja, gut, das.
verkaufen ist auch immer ein Stück weit Entertainment, finde ich. Also es muss Bock machen. Also das ist schon zweifellos wichtig.
Ja, das ist definitiv, klar. Also verkaufst dich selbst und ne, deine als das Produkt. Wie war denn jetzt dein weiterer Werdegang? Als du gemerkt hast, so, ey, cool, das Gefühl will ich weiterhin haben.
Ja, also ich habe dann auch während der Ausbildung schon mich versucht, immer weiter zu qualifizieren. Man fängt ja mit ganz einfachen Dingen an, die so zum normalen Tagesgeschäft gehören. Aber irgendwann haben mich natürlich auch andere Sachen gereizt, die dann vom Umfang her, ich sag mal, mir interessanter erschienen, auch von den Verdienstmöglichkeiten her. Ich war ja nur gering beteiligt an Provisionen, aber ja, ich habe dann so die ersten Dinge gemeinsam mit meinem Chef gemacht, wo ich dann das Produkt vorgestellt habe und so weiter. Aber zur Sicherheit, zum Beispiel beim Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, Altersversorgung, war mein Chef immer dann dabei. Und aber ich habe halt gemerkt, ich konnte das Gespräch wirklich vollständig dann alleine führen. Wir kamen dann auch zu dem gewünschten Ergebnis in vielen Fällen. Ja, und das hat mich dann durchaus gereizt. Und dann weiterzumachen. Also ich wollte dann auch mal, ich war immer ambitioniert, auch wieder neue Dinge kennenzulernen. Und dann habe ich, wie gesagt, nach 2 Jahren die Ausbildung abgeschlossen. Und dann hatte ich vor, eigentlich nach Köln zu gehen, um Versicherungswesen zu studieren. Das war meine Absicht. Und die wurde dann etwas durchkreuzt. Also mein Ausbilder wollte mich nur sehr ungern gehen lassen und hat mir ein gutes Angebot gemacht, da zu bleiben. Und sagte, Mensch, so ein Jahr als Kundenberater zu arbeiten, ist vielleicht auch für dich und deine Vita gar nicht so schlecht. Und ich hatte auch Bock, muss ich sagen. Dann habe ich gesagt, okay, ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen und mache das jetzt mal ein Jahr, aber ein Studium möchte ich trotzdem noch oben drauf setzen. Das war schon, weil ich da auch immer, ich war immer karriereorientiert und das wollte ich auf jeden Fall machen. Dann habe ich aber als Kundenberater gearbeitet, einige Monate lang. Und dann kam die Gesellschaft auf mich zu und haben mir ein Angebot gemacht, was ich toll fand. Ich habe es auch sofort angenommen. Das war mal kurz nach der Maueröffnung, wurde ein Team zusammengestellt, eben von öffentlichen Versicherern und von den Sparkassen. Und das nannte sich Aufbauarbeit Ost. Da war ich also dann in Brandenburg und habe da in der Sparkasse arbeiten können. War die Woche über dann in Brandenburg und bin dann immer am Freitag zurückgeflogen nach Düsseldorf. Habe in Berlin gewohnt und das war schon eine echt coole Zeit. Da habe ich auch sehr viel gelernt.
Deshalb kommen wir gleich nochmal eine Frage zu deinem Ausbildung. Du meinst, du hast neue Sachen gemacht mit deinem Chef quasi auch als Beisitzer. Wie hast denn du Ende der 80er Kunden gewonnen, Neukunden bekommen?
Also wir hatten ja einen Bestand in diesem Büro. Ich habe natürlich erstmal aus dem Bestand heraus letztendlich Termine gemacht und da auch durchaus, glaube ich, ganz gut verkauft und akquiriert. War aber durchaus auch immer, sage ich mal, scharf auf Empfehlungen und habe auch dann, wie man das so macht, wenn man jetzt, das war wirklich auf dem Dorf, also eine dörfliche Struktur. Das war auch das war auch der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Da kennt man natürlich Hans und Franz. Und wenn dann die Menschen wussten, okay, der macht gerade bei Winfried seine Ausbildung, kommt aus einer ordentlichen Familie und so weiter, dann war man auf dem Dorf relativ, man musste schon echt ein bisschen blöd sein, wenn man da nicht automatisch zu neuen Kunden kommt. Also das war, da musste man sich schon blöd anstellen. Also insofern habe ich davon sehr profitiert, dass ich da auch bekannt war und die Menschen konnten mich einsortieren. Dann hast du schon mal direkt so einen Vertrauensbonus, der sich positiv auswirkt.
Okay, und jetzt, genau, du bist ja nach Brandenburg gegangen, sagst, diese Aufbau-Ost-Sache. Was hast du gelernt? Weil du meinst gerade, du hast sehr viel gelernt dort in der Zeit.
Ja, also das war ganz lustig, weil man letztendlich, man hatte diesen, man hat gesagt, das wird Arbeit oder Aufbauarbeit Ost nennt sich das. Und sie begleiten eine Sparkasse eben in Brandenburg mit den angeschlossenen Filialen und versuchen da auch das Thema Versicherung zu implementieren. Sie gucken sich erstmal an, was sie vorfinden, also wie ist es bisher gehandhabt worden, gemacht worden und bringen dann letztendlich das, was sie hier eigentlich im Rheinland entsprechend machen und vermitteln. Das versuchen sie dann in die Sparkassenabläufe zu integrieren. Das war meine Aufgabe und dabei war ich vollkommen frei. Also es gab keine festgelegten Strukturen, es gab keine Pläne oder sonst irgendwas, was ich zu erfüllen hatte. Es gab einmal wöchentlich eine Orga-Tagung in Potsdam, wo wir uns zusammengesetzt haben. Ich hatte dann immer nur mit dem, also hatte dann in der Sparkasse mit dem Vorstandsvorsitzenden zu tun. Und mit dem saß ich dann bei der ersten Begegnung zusammen und habe gesagt, so, wo ist denn mein Arbeitsplatz und so weiter. Ich sagte, keine Ahnung, suchen Sie sich da irgendwas aus. Und wenn Sie irgendwie Möbel brauchen, dann bestellen Sie die. Und wenn Sie Mitarbeiter brauchen, dann stellen Sie die ein. Und wenn Sie Mitarbeiter nicht mehr brauchen, dann sagen Sie mir Bescheid, dann stellen wir die wieder aus. So ist das. Und alles andere lege ich einfach mal in Ihre Hand. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie was draus. Das war die Ansage. Also, das war schon ein wildes Feld. Und ich habe mir dann überlegt, ich werde in die Kreditabteilung gehen und werde da erstmal gucken, was da bisher so veranstaltet wird, um Kredite abzusichern. Tilgungsaussetzung war damals noch ein Thema, die Risikoabsicherung, dann die Berufs- und Fähigkeitsabsicherung, all diese Dinge, Gebäudeversicherung, alles, was da so vonnöten ist. Dann habe ich versucht, da eben Struktur reinzubringen. Das hat gut geklappt. Also die Zahlen haben sich da erfreulich entwickelt. Ich habe das so ein knappes Jahr gemacht und wurde dann hier von meiner Homebase sozusagen, aber vom Versicherer direkt angesprochen, wieder zurückzukommen. Und dann war ich Angestellter der öffentlichen Versicherung. Dann bin ich wieder zurückgegangen.
Okay, also bist du jetzt weiter bei der Versicherungsbranche geblieben, doch nicht zum Studieren. Haben sie wieder ein gutes Angebot gemacht, um dich abzuhalten?
Ja, ich habe dann ein gutes Angebot bekommen, damit ich wieder zurückkomme aus Berlin, weil ich in Berlin dann auch ein Angebot bekommen habe von einer Feuersozietät. Und da war ich sogar auch so ein bisschen, ich fand Berlin damals zu dem Zeitpunkt, gut, da war ich so Mitte 20, das fand ich natürlich schon ziemlich cool. Da war schon echt Rabatz. Und ja,
Ja,
und Da war ich irgendwie schon verlockt und das ist irgendwie dann durchgedrungen und dann bekam ich plötzlich doch ein gutes Angebot und dann habe ich gedacht, meine Freundin wohnt ja auch hier, dann gehst du wieder zurück. Ja, und dann habe ich das so als ein wunderbares Erlebnis, ein schönes Jahr, was ich da gehabt habe, habe ich dann so mitgenommen. Naja, und dann war ich auch irgendwie in so einem Fahrwasser, dass ich das für mich irgendwie nicht mehr. Das war mir ein zu harter Bruch zu sagen, jetzt drehe ich allem wieder den Rücken zu und setze mich jetzt wieder irgendwo in die Uni oder Fachhochschule. Das war für mich jetzt irgendwie nicht klug, weil die Aufgaben, die ich dann bekam, die waren halt auch spannend. Und dann hab ich mich so entschieden.
Okay, gut, ich wollte gerade sagen, also Berlin hätte ja für dich, wo du vorhin noch sagtest, du hast ne, dein Herz schlägt für Elektro, Anfang der 90er oder 90er Jahre, Berlin ist ja natürlich an jeder Ecke bei irgendwelche Clubs, wie ich gelernt habe.
Genau, so war das auch. Und ich glaube auch, dass ich die alle besucht habe, sonst nicht. War schon total nach meinem Geschmack. Ne? Also.
Gut. Ja, okay, du bist jetzt also weiterhin, du bist wieder zurückgekommen im Rheinland, hast weitere, bist in den öffentlichen Versicherungen
Genau.
eingestellt. Und ja, wie ging es dann weiter?
Dann war ich. Also praktisch als Angestellter habe ich die Geschäftsstellenleiter betreut bei speziellen Fragestellungen. Das war dann bei mir der Bereich eben zum Beispiel betriebliche Altersversorgung. Da habe ich dann die Geschäftsstellenleiter unterstützt, wenn die Gespräche hatten mit Unternehmern, habe ich dann praktisch das Fachliche mitgebracht und habe da Unterstützung geleistet. In dem Bereich, da war ich schon sehr, sag ich mal, eher auf den Firmenkunden wurde ich trainiert.
Ah, okay, da war es schon da war schon der Schwung Richtung Firmenkunden, was ja auch, ne, heute dann mit eurer Zielgruppe ist. Ja, und dann irgendwie, aber das war jetzt immer noch öffentlicher Versicherer und jetzt bist du ja bei der Continentale.
Genau, ich habe dann, also ich habe dann nach einer gewissen Zeit gemerkt, ich bin ein wahrscheinlich nicht so guter Angestellter, aber wahrscheinlich habe ich ein paar ganz gute Qualitäten, um unternehmerisch arbeiten zu können. Ich habe mich also kurz gesagt dazu entschieden, mich selbstständig zu machen, aber innerhalb der damaligen Gesellschaft. Und das hat mir auch wahnsinnig Freude bereitet. Und also die Selbstständigkeit an sich. Gemeinsam hier mit meinem Partner, Ralf Blömers, haben wir dann praktisch eine Geschäftsstelle betrieben und haben uns dann aber vor knapp 18 Jahren dann umentschieden. Wir waren beide über 20 Jahre bei dem Versicherer, haben uns dann aber entschieden, nochmal den Anbieter zu wechseln. Das haben wir, wie gesagt, nur einmal im Leben gemacht. Sind zur Continentale gegangen. Da sind wir heute noch mit unserem Team und fühlen uns so ausgesprochen pudelwohl. Das ist wirklich auch das für uns wie gemacht. Also wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Also für Leute, die etwas freigeistig unterwegs sind, die keine Vorschriften oder irgendwelche Anleitungen und Zielerwartungssysteme auf den Tisch geknallt haben wollen, ungefragt dauernd Besuch bekommen. Das ist alles nichts für mich, das möchte ich einfach nicht. Und ja, wir können das so ausleben bei der Conti. Das funktioniert hervorragend.
Ich habe genau zwei Fragen. Also erstmal, ihr habt euch selbstständig gemacht, sagst du? Also schon zusammen mit deinem Partner. Also ihr habt euch schon, war von Anfang an zu zweit. Habt ihr da auch schon eine Zielgruppe gehabt? Weil du hast schon gesagt, du hast gemerkt, so irgendwie so Unternehmer passt. War damals schon, weil wir reden ja wahrscheinlich dann von Mitte der 90er, wo du dich selbstständig gemacht hast, oder?
Ja, also ich bin erst, man muss dazu sagen, als ich die Selbstständigkeit fing erst etwas anders an. Also Ralf Blömers und ich haben uns kennengelernt, beide eben im Angestelltenaußendienst. Da waren wir Kollegen und wussten aber, wir müssen irgendwie zusammen was Cooles machen. Das war schon klar. Und dann ergab sich eine gute Gelegenheit, dass ich Partner werden konnte von einem Geschäftsstellenleiter, der eine besonders große Agentur hatte, eine sehr große. Da konnte ich 50-prozentiger Teilhaber werden, weil er beabsichtigte, nach 3, 4 Jahren eben in Rente zu gehen. Und Dann habe ich sozusagen den Übergang gestaltet, gemeinsam mit dem dann ausscheidenden Geschäftsstellenleiter. Und ganz klar war, wenn er dann ausscheidet, kommt Ralf als künftiger Partner mit rein. Und das war der Wechsel. Und dann haben wir eben diese Einheit gemeinsam geführt. Das war schon eher ein Bestand, der sehr privatkundenlastig war. Also es war schon, das Kerngeschäft war der Privatkunde. Und wir haben uns vor langer, langer Zeit, vielleicht auch, weil wir beide so ein bisschen natürlich im Bereich der betrieblichen Altersversorgung unterwegs waren und den Firmenkunden kennengelernt haben, wussten wir auch, okay, das ist eher eine Zielgruppe, wo wir auch ganz gerne Platz nehmen möchten. Und deswegen war das für uns von Anfang an schon eine klare Entscheidung. Ja, und dann haben wir das dann auch so eingerichtet. Und heute ist es ja, wie du es kennengelernt hast, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, hat sich total gedreht. Und wir sind jetzt eben in erster Linie Firmenkundenversicherer.
Wie hast du, also wir reden ja noch, wenn wir mal von Ende der 90er reden, da war ja noch nichts Digitalisierung. Da war ja alles noch jetzt normal, klassisch, oldschool, sagen wir. Wie hast du damals Kunden, hast du einfach, bist einfach zu den Unternehmen hingefahren, also an der Tür geklingelt, so, hallo, ich bin der Jochen und wir passen zusammen? Oder wie hast du damals Kunden gewonnen oder getroffen?
Also Telefone hatten wir ja schon. Ne? Also,
okay. Okay, ja.
Habe ich auch genutzt. Und ich war damals schon ein riesengroßer Freund der Kaltakquise. Und das bin ich auch heute noch. Und ich mache das auch heute noch. Und ich finde das einfach, das ist ein ganz zauberhafter Vorgang. Den finde ich sportlich, der macht mir Spaß, der ist interessant. Und den haben wir damals eben genauso gelebt. Also ich habe mich nicht gescheut, mir zu überlegen, wen möchte ich gerne als Kunden haben. Das ist übrigens in meiner Arbeit ein wichtiges Kriterium. Ich überlege mir sehr genau, wen ich haben möchte als Kunden. Und als Unternehmer hat man ja die freie Entscheidung, mit seiner Zeit so umzugehen, wie man es möchte. Und das sollte man vor allen Dingen auch tun. Das ist immer ein guter Tipp. Ich suche mir das wirklich aus, zu wem möchte ich Kontakt haben. Und das kann ganz unterschiedliche Beschleuniger in sich tragen, die mich einfach persönlich interessieren. Und wenn ich verschiedene Facetten einer Person, eines Betriebes, von der Ausrichtung her und so weiter kennenlerne, manchmal ja auch durch puren Zufall, und ich denke, das finde ich jetzt wirklich interessant und spannend, dann steige ich da ein, dann recherchiere ich in der Regel sehr genau, ich nehme mir auch die Zeit. Und wenn ich dann den Kunden zum ersten Mal kontaktiere, dann bin ich wirklich gut informiert. Und das merkt er auch. Und es ist nicht so, dass ich willkürlich irgendwo anrufe. Das mache ich nicht. Aber ich rufe auch ich bin jetzt fast 60 und bis zum heutigen Tage ist es auch kein Vorgang, den ich delegiere. Ich lasse nicht anrufen, irgendwo einen Termin machen. Das mache ich definitiv hier alleine und selbst. Und das gilt auch für alle Kollegen hier. Also wir rufen, derjenige, der beim Kunden erscheint, der ruft auch an.
Ah, und hat sich irgendwas geändert in den letzten, sagen wir, 20 Jahren, 25 Jahren? Also von der Arbeitsweise? Oder sagst du, das Telefon ist einfach, früher war es einfach, hat es halt noch ein Kabel gehabt und heute ist es ein Smartphone, ansonsten hat sich nicht viel verändert? Oder hat sich deine Arbeitsweise schon durch die neuen Medien verändert?
Doch, also natürlich, sage ich mal, additiv. Also es sind Sachen hinzugekommen, die wir früher eben nicht kannten. Und man sollte, oder ich bin auf jeden Fall so eingestellt, dass ich all diesen Dingen und Möglichkeiten interessiert gegenüberstehe. Das heißt, die Dinge, die ich gut gebrauchen kann, die werden implementiert. Und ich nutze genauso, wie wir jetzt eben letztendlich die Technik nutzen, um uns trotz der Entfernung eben ansehen zu können und unterhalten zu können, nutzen wir die natürlich genauso wie andere Betriebe. Also sowas zu verteufeln wäre totaler Quatsch, weil es ist der Sache dienlich. Ich gebe zu, dass jetzt ein persönliches Gespräch, wo man sich wirklich live gegenüber sitzt, fühlt sich immer noch anders an. Aber das kann ich ja nicht grundsätzlich so handhaben. Wenn du jetzt in Leipzig bist und nicht in Moers, ist es immer, der Aufwand wäre dann irrsinnig. Also deshalb finde ich jetzt diese Möglichkeit der Zweidimensionalität durchaus gut. Und wir nutzen alle Möglichkeiten, auch KI und so weiter, nutzen wir wirklich volles Rohr täglich. Und ich glaube, dass wir trotzdem erst wahrscheinlich 2% dessen KI-mäßig nutzen, was wir alles nutzen könnten. Aber es wäre dumm, es nicht in den Arbeitsablauf mit hineinzunehmen.
Ich habe gemeint, wir können ja auch mal ein bisschen über die Zukunft reden. Was glaubst du, in welche Richtung es noch geht, wenn du gerade sagst, es sind jetzt 2%, aber egal wie, was glaubst du, wohin es geht? Beziehungsweise braucht man denn eigentlich in, sagen wir, 15 Jahren noch einen Jochen Bergmann, der einfach Leute anruft, oder kann das nicht KI?
Ja, ich glaube, die menschliche Begegnung wird immer ein zentraler Bestandteil sein. Es liegt aber auch daran, wie man sich positioniert im Markt. Das bedeutet, ich bin der Überzeugung, dass relativ einfache Produkte, die dann aber eher auch beim Privatkunden installiert werden können, die nicht so schwierig sind, die werden alle mit Sicherheit irgendwann nur noch digital abgeschlossen. Und das erleben wir heute schon, dass viele einfache kleine Produkte sehr schnell digital abgezeichnet werden und da fühlt der Kunde sich auch safe mit. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade im Privatkundensektor vielleicht irgendwann Konkurrenten auftreten, die wir nicht so gut lesen können wie andere Versicherer. Also ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel mal gucken, was macht jetzt gerade eine HDI, was macht eine Allianz, was macht eine Barmenia, dann sind das alles für uns irgendwie kalkulierbare Unternehmen. Wenn jetzt aber irgendwann besondere Startups auf den Markt kommen, die vielleicht eine ganz andere Absicht haben als das, was man mit dem Produktverkauf eigentlich generiert, oder vielleicht auch Leute wie Meta oder Google oder wer auch immer mit besonderen Versicherungsangeboten um die Ecke kommen, dann muss man sagen, haben die ein paar Vorteile, die der klassische Versicherer nicht so mitbringt. Also, ich glaube, dass es hier und da schwer werden kann, für einzelne Gruppen. Das glaube ich schon. Und dass die digitalen Möglichkeiten da auf dem Vormarsch sind, das ist so. Deshalb, sage ich mal, ich glaube, wir sind ja im Gewerbekundengeschäft tätig. Und ich glaube, dass da, so nehme ich das wahr, wir sind sozusagen immer die ausgelagerte Versicherungsabteilung von diversen Unternehmen und handeln genauso. Und wenn der Kunde uns braucht, der findet das ganz schön, Dinge bei uns auch wirklich abladen zu können, beraten zu werden, wirklich auch uns Dinge auf den Tisch zu legen, zu sagen, hey, könnt ihr mal bitte erledigen für mich hier. Also wirklich wie eine ausgelagerte Abteilung. So funktionieren wir hier und das findet der Kunde als Unternehmer durchaus wertvoll. Die Erfahrung macht er. Und ich glaube, das bleibt.
Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Menschen einfach genauso einen Ansprechpartner wollen, der sich einfach um die Sachen kümmert. Weil ich glaube nicht an dieses, das machen Leute alles selber immer, weil nämlich, auch wenn man das in der Branche wahrscheinlich nicht verstehen kann, aber Versicherungen sind überhaupt nicht sexy. Man sitzt abends nicht da und denkt sich so, hey, lass doch mal die Hausrat checken.
Also ich kenne da gar keinen. Und vor allen Dingen hast du auch immer kein sicheres Gefühl dabei. Ne? Hast du wirklich alles richtig interpretiert, was in den Versicherungsbedingungen steht? Und jemand, der wirklich abends auf der Couch nur Versicherungsbedingungen liest, das ist natürlich auch ein besonderer Vogel in unseren Breiten. Ne? Da muss man schon sagen.
Du hast vorhin schon gesagt, ihr seid ja von einer Versicherung zur anderen gewechselt, zur Continental gewechselt. Ich habe mich gefragt, du meinst auch, ne, ihr seid ja auch Freigeist, meint, ne, künstlerisch und sowas. Bist du auch, ja, es interessiert dich. Warum seid ihr eigentlich weiterhin in der Ausschließlichkeit geblieben und nicht Makler geworden? Weißt du, ich rede ja immer ganz viel mit, auch mit Maklern im Königsmacher-Podcast und so weiter. Und die sagen natürlich immer so, ey, wir sind die Besten, weißt du, so, wir sind frei und so weiter. Und aber deswegen frage ich immer speziell, auch der Ausschließlichkeit, was ist denn das Gute an der Ausschließlichkeit? Das meine ich, positiv gesehen. Also mal so ein Plädoyer dafür, dass man sagt, so, ey, wenn du jetzt hier in die Gesellschaft, in die Branche reinkommst als junger Vermittler, Versicherungskaufmann, was für Vorteile hat denn der an der Ausschließlichkeit? Also warum seid ihr nicht Makler geworden, sondern seid in eine andere Ausschließlichkeit gewechselt?
Also natürlich hat das auch mit Vertragskonstellationen zu tun, mit Angeboten, mit Möglichkeiten und so weiter. Wir kamen aus der Ausschließlichkeit, wir haben die kennengelernt. Natürlich das bekannte Terrain, wo man auch insgesamt gute Erfahrungen mitgemacht hat, will man nicht unbedingt immer verlassen, sondern wir haben die Vorteile der Ausschließlichkeit damals schon kennengelernt und haben dann irgendwann praktisch die Fahne gewechselt, also den Lieferanten von Versicherungsverträgen, sind dabei in der Ausschließlichkeit geblieben, weil wir das sehr gut finden, dieses, ja, ich sag mal fast familiäre Gefühl, was man zum Beispiel jetzt wie heute zur Continentale aufgebaut hat. Das hat in vielen, vielen Dingen des täglichen Lebens auch für unsere Kunden eben große Vorteile. Weil eine so konkrete Anbindung an ein Unternehmen, ich will den Kollegen, die als Makler fungieren, da nicht irgendwas absprechen, das ist Quatsch. Aber ich glaube natürlich, wenn man ein Firmenvertreter ist, so wie wir, hat man einfach, ich sag mal, einen so engen Kontakt zu einem Unternehmen, dass die Zusammenarbeit extrem reibungslos läuft. Das muss ich schon sagen. Und es gibt auch im Versicherungsbereich immer besondere Sachen. Nicht alles kann in Bedingungen gegossen werden. Und wenn man sich noch so viel Mühe gibt, dann muss man hier und da schon mal individualisierte Entscheidungen treffen. Und dann habe ich ganz gerne mit Menschen am Tisch zu tun, wenn man so eine Verhandlung führt, die man sehr, sehr gut kennt. Das ist ein Vorteil und natürlich auch, den unsere Kunden erleben.
Ja, du hast schon gesagt, zu Continental gewechselt. Ich sage ja auch, ihr habt ja euer dieses, na, jetzt habe ich den Namen, dein YouTube-Format vorne bleiben entwickelt. Und wir springen jetzt quasi mal ein bisschen, ne, so zeitlich. Wie hat denn die Continentale entwickelt, reagiert, als da einfach der Jochen, hast du vorher das Ding gesagt, ich mache das, oder haben die einfach festgestellt, da ist irgendjemand Mörs, der plötzlich hier ein YouTube-Format aufmacht? Oder wie war das da?
Also erstmal, bei der Conti läuft es so, das kann ich einfach machen. Das kann ich frei entscheiden und muss da jetzt niemanden fragen. Ich habe das aber gemacht, weil ich war auf einer Tagung in Hamburg, habe da die Idee entwickelt, dass ich das machen will. Ich bin auch in solchen Sachen immer recht rustikal in der Vorgehensweise. Ich habe dann eine Idee im Kopf und denke mir, mein Gott, gib mir nicht auch einen Geist, immer diese ganzen negativen Nachrichten. Ne? Das war ja das, was wirklich der eigentliche Ursprung der Idee war. Mir geht es einfach richtig auf den Zünder. Die ganze Zeit nur, ich sag mal, mit Negativem voll bestopft zu werden, bis irgendwann die ganze Bevölkerung so negativ aufgeladen und konditioniert wird, das ist fürchterlich. So, das kann, wenn wir morgen so ins Büro kommen würden, würden allen Mitarbeitern sagen, wie dämlich der Tag gestern war und von dem heutigen erwarten wir auch nichts, nur Chaos. Naja, wenn man das jetzt eine Woche so durchzieht, dann hat man die Mitarbeiter aber auch am Boden. Und genauso bin ich der Meinung, können wir medial hier nicht weitermachen, denn uns gehen auch irgendwann die jungen Menschen flitzen, weil die sagen, das ist ja eine Katastrophe da. So, also habe ich mir gesagt, es gibt so viele tolle Gespräche, die ich führe mit Unternehmern, die sich von dem ganzen Rummel nichts anziehen, sondern ganz einfach ihre Ideen weiter umsetzen. Die bleiben einfach stumpf dabei und freuen sich, wenn es klappt. Und wenn es nicht klappt, muss man halt ein neues Türmchen bauen. So ist das. So Gespräche, die finde ich total nahrhaft, die machen auch. Die setzen auch Energie frei, die sind total motivierend. Da habe ich gesagt, okay, dann nehme ich jetzt in Zukunft die Kamera mit. Dann in Kurzform zu der Idee vorne bleiben. Ich habe aber im ersten Moment, als ich gedacht habe, okay, wie macht man das denn eigentlich? Ich habe ja noch nie irgendwie ein Interview geführt. Ich habe keine Kamera, ich habe auch dieses technische Verständnis nicht, dass ich jetzt einen Film schneiden kann. So, also bin ich hingegangen, habe jemanden aus der richtigen Abteilung bei der Continental angerufen. Da haben wir wieder eben, man kennt sich eben gut. Das ist der Vorteil. Ich habe da angerufen, habe gesagt, ey, Christina, ich habe eine Idee, hör dir die mal eben an und ich brauche da eure Hilfe. Zack, 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 eben erklärt. Hört die direkt am Telefon, sagt sie, Jochen, Idee super, ich helfe dir, kein Problem. Und dann kriegte ich eben 2 Stunden später einen Anruf von jemandem, der Social Media kennt, der die Kameraausrüstung hat, der Filme schneiden kann, also ein echter Profi. Sagt, ja, ich soll mich bei dir melden, sollen wir das zusammen machen. Zack. Und so konnte ich dann im Prinzip die Idee innerhalb von, ich sage jetzt mal, einem Monat, konnte ich anfangen.
Ah, okay. Jetzt sag mal von deiner Idee. Ich kenne ja auch meine Idee, wo ich meine Idee mit Königsmacher hatte. Das hat bei mir länger gedauert als einen Monat. Von der Idee zur Umsetzung waren es 5 Jahre, weil kommt immer was dazwischen, weißt du. Aber du hast die Idee. Wie hast denn du auch dann die Unternehmer, waren die auch so begeistert wie du und sagst so, ey, ich komme zu euch und ich komme mit Kamera zu euch und da stellen wir übrigens im Internet, was wir so besprechen. Waren die, sagten die auch cool oder sagten die eher so, boah, Jochen, ich bin mir nicht so sicher.
Nee, fanden alle super, nee, ohne Witz. Ich habe direkt angefangen. Ich mag das immer sofort umsetzen. Das finde ich ist ein ganz wichtiges Element. Nicht groß rumlabern und ewig drauf rumkauen. Einfach sofort Telefon in der Hand. Wen rufe ich an? Wen stelle ich mir vor? Wer ist gut? Zack, wen finde ich interessant? Die Frage muss ich ja selber beantworten. Und dann habe ich angefangen zu telefonieren. Und ehrlich gesagt, alle fanden die Idee nachvollziehbar, fanden die cool. Und Unternehmer sind ja eher Menschen, die auch gerne mal über sich sprechen, über ihren Erfolg, über ihre Ideen, über ihre Entwicklung. Also das finde ich, eint die Unternehmer. Es gibt natürlich einige, die sind da etwas reduzierter im Auftritt oder sagen, nee, habe ich nicht so gerne. Aber gut, das habe ich vielleicht vom Gefühl her schon so gesteuert, dass ich in der Regel die angesprochen habe, wo ich weiß, die sind sofort dabei. Und deswegen hatte ich gar keine Absagen. Also die haben alle gesagt, komm vorbei, mach mal klar.
Und du hast dafür dieses Projekt, musstest du das Social Media nutzen, ne? Hast du gemeint, okay, kenne mich aber nicht aus, ich tue jemanden aus der Zentrale fragen, der einfach Experte ist, Profi ist. Ist denn für euch eigentlich Social Media als Unternehmen relevant? Oder weil du sagst selbst, ne, du rufst die Leute an, das einfach, das ist quasi noch der klassische Weg, was ja super ist. Braucht ihr Social Media oder?
Ich finde, Social Media braucht eigentlich jedes Unternehmen, also wir auf jeden Fall. Ich finde einen Social Media Auftritt wichtig. Darüber kann man echt gut kommunizieren in Bereiche hinein, die man selber jetzt noch gar nicht kennt und man weiß auch gar nicht genau, wer es sich alles so anguckt. Wir machen auf jeden Fall damit, glaube ich, ja, ich sag mal, es ist Teil auch des Erfolges in Social Media, in dem Bereich aktiv zu sein, sich zu zeigen. Man kann recht schnell umsetzen, wenn es irgendwelche besonderen Informationen gibt, Highlights, neue Kooperationen, und so weiter. Wie kann ich da recht schnell kommunizieren? Und wenn ich mir selber die Frage stelle, ich hatte vorhin erwähnt, dass ich so jemand bin, der extrem recherchiert, bevor er sich bei einem potenziellen Kunden meldet. Ich glaube, das ist umgekehrt auch so, dass Menschen, die mir zum Beispiel am Telefon oder meinen Kollegen einen Termin geben und sagen, doch, interessiert mich, was Sie da vorschlagen, ich glaube, dass die dann auch recherchieren und gucken, was ist das für ein Unternehmen, wo der Herr sowieso herkommt. Und nicht selten recherchiert man ganz gut und klug über den Bereich Social Media, weil da immer sehr, ich sag mal, fast tagesfrische Infos zu sehen sind.
Ja, stimmt. Glaube ich auch. Was ist denn aber, oder nicht was ist, sondern du hast vollkommen recht. Ich glaube auch, dass einfach Kunden sich anschauen werden. Was hat denn da dieser Jochen hat angerufen oder Birkmann hat angerufen? Jetzt stoßen die auch auf deinen YouTube-Kanal. Hast du schon gemerkt, dass das Vorteile sogar bringt, dieser eigentlich ja nur eine gute Idee, wo du einfach Lust drauf hattest, aber dass die auch jetzt einfach wirtschaftlich, also was bringt im Kommen?
Eindeutig. Also erstmal merke ich das an den Resonanzen. Ich merke es daran, dass zum Teil jetzt schon verschiedene Firmen sich gemeldet haben, die diese Idee so cool finden. Und obwohl wir überhaupt, also ich kenne die gar nicht, Und haben sich aber hier gemeldet und gefragt, ob sie nicht mitmachen könnten, würden sich auch gerne interviewen lassen. Ich meine, das ist ja jetzt für einen Vertriebler nicht das Blödeste, was passieren kann. Ne? Finde ich zum Beispiel richtig cool. Und ich fand jetzt auch zum Beispiel eben, dass wir da nominiert wurden, eben von euch. Das hat auch nochmal richtig Schwung in die Kiste gebracht. Und es macht letztendlich auch wirtschaftlich absolut Sinn, da wir diese Dinge miteinander verknüpfen. Du hast gerade gefragt, inwieweit Social Media für uns interessant ist. Das war die Frage zuvor. Wir verknüpfen die Dinge ganz gerne. Also das heißt, das Projekt vorne bleiben ist ein typisch digitales Projekt. Und wir verbinden es gerne mit der analogen Welt. So als Beispiel haben wir eben jetzt vor, ich sag mal, ungefähr 2 Monaten oder 2,5 Monaten haben uns überlegt, ich kenne ja jetzt die ganzen Leute, die ich vor der Kamera habe, logischerweise kenne ich die. Und ich habe ja jetzt auch noch eine ganze Batterie an Unternehmern, die ich kenne und mit denen schon Termine habe, eben für die künftigen Gespräche. So, und dann habe ich mir gedacht, es ist schön, dass ich die jetzt alle kenne. Das sind ja auch alles Leute, die wirklich hochinteressant sind und tolle, tolle Unternehmen leiten. Wie cool ist es, wenn ich die einander mal vorstelle? So, und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, wir machen einfach mal ein richtig tolles Fest. Das haben wir organisiert, tolle Location gemietet und haben genau diese Leute alle zusammengebracht, die sich eben nicht kannten. Und das war durchaus, sag ich mal, sehr erfolgreich. Das hat richtig Bock gemacht, weil es war eine klassische Networking-Veranstaltung, aber eingebettet in eine Gesamtidee. Man konnte sich vorher natürlich auch wunderbar vorbereiten, sagen, wen will ich unbedingt kennenlernen. Also solche Sachen machen wir ganz gerne, wo wir die analoge Welt mit der digitalen sinnvoll verknüpfen. Und das ist kein Geheimnis, das führt auch zu wirtschaftlichen Ergebnissen.
Wo du gerade sagst, analoge Welten, digitale Welten zu verknüpfen. Eure Kunden, aber wenn ich das richtig raushöre, kommen aber eure Kunden, ist quasi echt bei euch noch der klassische Weg. Also das Telefon, ist das Telefon der wichtigste Kundenkanal? Anders, genau, so umgefasst ist besser. Ist das Telefon noch immer der wichtigste Kundenkanal bei euch, weil auch Unternehmerkunden halt so Unternehmer eher telefonieren? Oder sowas wie WhatsApp oder so? Weil ich, wenn ich mit Maklern und Vermittlern rede, die halt so Privatkunden haben, ne, ist WhatsApp so der Hauptkanal. Schreibt der Kunde was so. Ist es denn bei Unternehmern auch so oder sagst du, da ist einfach noch das klassische, am besten treffen, aber halt sonst telefonieren?
Also, das Telefon ist und bleibt natürlich ein wichtiger Bestandteil der Akquisitionsarbeit. Wichtig ist aber auch, dass wir den Bereich eben des Netzwerkens sehr nutzen. Da, wie gesagt, das analogen Netzwerk, des Netzwerkausbaus, das machen wir schon sehr intensiv. Netzwerke werden aber auch ganz gut gebildet eben im digitalen Raum, wo wir dann aber versuchen, auch immer aus dem digitalen Raum mal persönliche Treffen zu organisieren. Das klappt auch ganz gut. Also es ist bei uns eigentlich immer ein ständiges Miteinander und eigentlich wir nutzen beide Welten intensiv. So würde ich es mal beschreiben.
Aber das Analoge ist schon wichtig, oder? Also, weil ich kenne es halt auch, wenn ich mit, also Geschäftsleute, ist das schon das analoge Treffen eigentlich das, wo du am meisten, was am meisten bringt? Also, wo man sagt, im Vergleich, weil ich verstehe mit Privatendkunden, wo du sagst, du kannst mit denen alles virtuell und so weiter machen, alles fein und so weiter. Aber eigentlich, weil wenn du jetzt mal, stell dir vor, irgend so ein, der 20-jährige Jochen will jetzt auch einfach in die Versicherungsbranche, sagst du auch, ey, so Unternehmenskunden, da hätte ich auch Bock drauf. Würdest du dem auch sagen, du solltest schon das Analoge versuchen zu bekommen oder glaubst du, du kannst so alles digital so aufbauen?
Also, ich glaube, gerade jetzt in unserer Branche ist es total wichtig, eben auch den analogen Kontakt zum Kunden, ich sag mal, ernst zu nehmen, den auch, ich sag mal, also ich glaube, wir haben vorhin ja auch kurz darüber gesprochen, können Dinge irgendwann verschwinden für uns als Einnahmequelle zum Beispiel, ne? Weil Sachen digitalisiert werden, schneller gehen und so weiter und so fort. Ich glaube, da kann man ganz gut gegenhalten, aber nicht, wenn ich die ganze Zeit selber alles auf Digitalität umstelle, ne? Also auf digitale Maßnahmen, sondern ich mich selbst auch entsprechend positioniere. Dafür sorge, dass der Kunde auch ganz klar einen Service als Servicedienst wahrnimmt. Das ist auch manchmal so eine Sache, dass Kunden natürlich auch sagen, die konsumieren das, aber nehmen das gar nicht mehr wahr. Also man muss auch manchmal dafür Sorge tragen, dass die Wahrnehmung stattfindet dessen, was man hier vor Ort letztendlich für den Kunden gemacht hat. Das sind so Dinge, die wir, glaube ich, ganz gut hinkriegen.
Genau, das, darauf wollte ich nämlich nochmal hinaus, oder, ne, weil du sagst so, also ich sehe halt auch, dass Analoge super wichtig ist. Wir sind aber in der digitalen Welt, wir haben vorhin auch schon von KI gesprochen und so weiter. Und es wird, ne, wenn wir noch vom Metaverse, vor ein paar Jahren war es mal extrem hip, wird wahrscheinlich auch wieder kommen. Aber glaubst du, das ersetzt den Vertriebler, glaubst du, es wird in Zukunft einfach Vertriebler, wir gehen jetzt mal auf Firmenkunden, ne, die einfach komplett digital und dann vielleicht in analogen Welt, im Metaverse oder was mit den Leuten sprechen, oder glaubst du, das ist schon da einfach, das wirst du nicht ersetzen können?
Also ich bin davon überzeugt, dass man es nicht ersetzen kann. Und ich würde es mal einfach so zusammenfassen, die digitalen Möglichkeiten bleiben Helfer. So würde ich es mal formulieren. Aber der eigentliche Zugriff sozusagen des Kunden, dass er sagt, so, ich suche mir jetzt angenommen Berkman und Blömers als potenziellen Partner aus. Das muss ich vor Ort in einem persönlichen Gespräch, flankiert zum Beispiel durch einen Kaffee, durch ein bisschen Humor, durch all diese Dinge, die den Menschen auch ausmachen. Ich glaube, das muss ich persönlich initiieren, weil wir sprechen davon, dass ein Kunde ein Sicherheitsgefühl haben muss, um eine Entscheidung treffen zu können. Klar, er kauft Sicherheit sich ein. Und ganz zu Beginn hab ich dir gesagt, ich habe eigentlich die Entscheidung, in den Versicherungsmarkt zu gehen. Das war für mich eine Bauchentscheidung. Das war keine überlegte Entscheidung, es war eine Bauchentscheidung. So. Und ich glaube, dass viele, viele Unternehmer, auch wenn sie vielleicht hier und da etwas anderes vorgeben, immer noch sich vom Gefühl leiten lassen und sagen, bei dem Typen habe ich genau das Gefühl, was ich haben will. Der wird für mich da sein, wenn ich hier irgendein wesentliches Problem habe bei mir im Betrieb. Und ich glaube, Gefühle lassen sich nicht digital vermitteln. Deswegen ist die Person an sich am Tisch gefragt.
Wir sind jetzt fast schon am Ende. Du hast gerade schon von Gefühl gesprochen, wie wichtig für dich ist. Und ich frage meine Gäste auch immer nach Misserfolg oder sag mal, wo man das Gefühl für irgendeine Sache hat, ne, aber doch ging es doch nicht so gut. Kannst du so, was war so für dich das Größte, wo du merkst, dass ich habe das überlegt gehabt und das hat gar nicht funktioniert?
Das gibt es ja immer, wenn man Ideen entwickelt und da ambitioniert ist, irgendwas Cooles auf den Weg zu bringen und auch mal anders sein zu wollen. Bei mir war es eben so, dass ich vor über 3 Jahren, vielleicht mag auch 4 Jahre her sein, da habe ich mir in den Kopf gesetzt, ich möchte unbedingt Cyberprodukte verkaufen, weil ich darin eben einen wesentlichen Markt gesehen habe und ich auch die Bedrohung im Bereich Cyber als hoch erachtet habe und sah sozusagen meine Mission darin, Unternehmen davor zu bewahren, dass sie da angegriffen werden und dann große Schwierigkeiten, zum Teil existenzielle Schwierigkeiten haben. Und dann bin ich losgezogen und mit aller Leidenschaft, die mir so zur Verfügung steht, und dann gebe ich auch wirklich richtig Gas, habe ich das dann gemacht. Alle haben zugehört, haben mir auch Recht gegeben, dass es definitiv eine Gefahr ist und keiner hat bei mir einen Cybervertrag unterschrieben. Und das ehrlich gesagt, nicht weil ich jetzt so ein mega Verkäufer bin, aber kenne ich natürlich nicht in der Folge, dass man da gar keine Abschlüsse macht. Fand ich schon wirklich, da war ich schon echt irgendwie ein bisschen angefasst. Und habe mir dann Gedanken gemacht, woran liegt denn das? Und witzigerweise habe ich dann den Großteil dieser Kunden, 2,5 Jahre später kamen die dann auf mich zu und sagten immer, du hast doch da mal was erzählt von Cyber und so. Du warst da auch ein bisschen früh, aber jetzt würden wir eigentlich ganz gerne nochmal drüber sprechen. Also ich habe die meisten Verträge mit einem Zeitverzögerer von 2,5 oder 3 Jahren aufgeschrieben. Und das fand ich irgendwie bemerkenswert, dass ich das damals als massiven Misserfolg gewertet habe. habe das natürlich auch mit mir persönlich in Verbindung gemacht. Dabei war es wahrscheinlich, wurde mir zumindest auch gesagt, ich war einfach viel zu früh mit dem Thema unterwegs. Aber das war ein stark gefühlter Misserfolg, der sich im Endeffekt dann doch für mich gelohnt hat. Aber
das ist schon mal schön, aber das ist auch quasi nicht für die Zuhörer mal, ne? Die Jungen in den Markt reinkommen, zu wissen, okay, zum einen liegt es nicht immer an dir. Also es gibt Umstände, wo du einfach gar nichts dafür kannst, und B, Ausdauer.
Ja, man muss dranbleiben. Ne? Das ist immer.
Das ist so eine der klassischsten Tipps, Empfehlungen, die man muss so allen Leuten so geben kann. Das ist einfach so Ausdauer. Ne? Das Selbstdisziplin und Ausdauer sind, glaube ich, die wichtigsten Faktoren.
Sehe ich genauso. Ja.
Für Erfolg. Und jetzt sind wir schon quasi am Ende, wo ich ja einfach nach genau Tipps noch, ne, passt sehr gut. Ungewollt sehr gute Überleitung übrigens. Ich frage aber nach meine Gäste nach Tipps, die sie mal bekommen haben. Oder meine erste von den drei Fragen ist immer: Was für einen Tipp hast du am Anfang deiner Karriere bekommen, den du immer noch beherzigst?
Also, ja. Ich sag mal, es waren bestimmt so einige Tipps, die ich da so bekommen habe von den Leuten. Ich glaube, es war das, was du gerade eben zuvor gesagt hast, eben nicht schnell aufgeben, sondern durchbeißen. Das war ein wesentlicher Tipp, weil das als junger Mensch, wenn man in der Ausbildung ist und da klappen zwei Gespräche angenommen überhaupt nicht in Folge, dann ist man ja schon stark verunsichert, weil man ja nicht über wirklich große Erfahrungswerte verfügt. Und das ist mir dann letztendlich von meinen damaligen Kollegen in der Geschäftsstelle, auch von der Bezirksdirektion und so weiter, klar gesagt worden, da musst du halt dranbleiben und das durchbeißen. Das ist schon ein ganz wesentlicher Tipp. Und es gab noch einen zweiten Tipp, den beherzige ich auch bis heute, sei bereit zu geben. Also das heißt, in Vorleistung zu gehen. Nicht alles sofort sag ich mal, ich bin nur dann bereit zu geben, ob es ein Kontakt ist, ob es was auch immer, wenn ich dafür sofort etwas ernten kann. Einfach wirklich sei bereit zu geben, ist, glaube ich, eine gute Devise, und die setze ich auch heute genauso ein.
Sehr gute Devise. Aber du kannst doch von jungen Leuten, die einfach quasi nach zwei Rückschlägen, oder nach zwei nicht geklappten Gesprächen enttäuscht sind oder so, ja, das einfach erstmal auf sich selbst beziehen. Merkst du, weil du hast ja wirklich so eine lange Erfahrung auch in der Branche und auch wahrscheinlich mit vielen Azubis, Mitarbeitern und sowas. Und ich höre, wir leben ja gerade in einer Zeit, weißt du, die Generation Z sind alle böse und schlecht und so weiter und was weiß ich. Gibt es einen Unterschied, wo du sagst, okay, man muss denen wirklich so ein bisschen mehr Selbstvertrauen geben, weil du gibst ja den Leuten, ne, immer Selbstvertrauen und sagst, mach das mal. Oder meinst du, es gibt keinen großen Unterschied, ob du Anfang oder also Mitte der 90er alle Leute eingestellt hast oder jetzt? Ist das irgendwie gleiche Menschen?
Doch, natürlich, es gibt definitiv natürlich immer eine Entwicklung bei den Menschen, und die wird natürlich aus verschiedenen Dingen heraus entwickelt, genährt, bestimmt und so weiter und so fort. Also diese Strukturen oder auch Einstellungen verändern sich natürlich. Das heißt, es gibt zum Beispiel heutzutage ein anderes Anspruchsdenken, auch bei jungen Menschen, als ich das jemals als junger Auszubildender hätte auch nur denken können. Das war damals, hattest du als Lehrling einfach eine wirklich andere Funktion. Und da waren Hierarchien irgendwie fast stabil eingemauert. Das muss man sehen. Und das hat ja nicht nur Nachteile. Und ich glaube, immer auf die Generation Z und so weiter drauf zu kloppen, halte ich einfach nicht für klug. Vor allen Dingen bin ich, wie du vielleicht auch gemerkt hast zu Beginn, ein ganz großer Freund eben der Individualität. Und so sollte man jeden Menschen auch begegnen, befreit von dem Gefühl, ach, wer soll denn da jetzt kommen aus der Generation Z? Das ist Quatsch. Wir haben zum Beispiel einen hervorragenden Auszubildenden hier bei uns, ein junger Mann, top ambitioniert, motiviert, mit allem ausgestattet, was man braucht, um erfolgreich in dem Markt zu werden. Also deshalb würde ich warnen davor, dass man das grundsätzlich so pauschal beantwortet. Aber Unterschiede gibt es natürlich, und ich finde die auch nicht schlimm.
Das war ein schönes Plädoyer, weil ich glaube auch dieses Einschlagen auf die Generation Z ist einfach, wo ich denke so, ey, A, ist das eine Generation, wenn man sich darüber beschweren wollte, wurde die erzogen von der vorherigen Generation, muss sie also bei dir selbst beschweren, wenn du irgendwas schlecht findest. Und B, kenne ich auch ganz viele durch, wenn ich an der Uni lehre und so weiter, die sind voll gut. Also, ne, die sind einfach.
Ehrlich gesagt, Marco, ist das ja auch so, wenn ich mir jetzt so junge Burschen angucke oder junge Frauen, die sind ja ganz anders letztendlich aufgewachsen. Wenn ich mit fast 60 Jahren bei der Technik Hilfe brauche, wen hole ich mir denn dann? Den anderen 60-Jährigen oder den viel mit 19 Jahren, der da durchsurft wie nichts anderes? Also wir können voneinander lernen und ich glaube, das ist ein gutes Credo.
Ja, und voneinander lernen. Meine zweite Schlussfrage ist immer noch: Was für einen Tipp hättest du denn gerne am Anfang deiner Karriere gehabt, was du jetzt einfach dir selbst hart erarbeiten musstest?
Ich glaube, was ich damals zum Beispiel zu Anfang eben, das ist mir so nicht vermittelt worden, das musste ich, das habe ich mir erarbeitet, war wirklich das Thema, dass Netzwerken unglaublich wichtig ist, also um erfolgreich sein zu können. Also Netzwerken, da bin ich dann selber irgendwann drauf gekommen, wurde mir so aber letztendlich wirklich jetzt nicht mitgegeben als Tipp. Und was auch wichtig ist authentisch zu sein. Also wirklich auch als Verkäufer authentisch zu sein. Grundsätzlich auch eine klare Meinung zu positionieren. Nicht rumzuschleimen und zu überlegen, was könnte mein Gegenüber jetzt gerne hören und so weiter. Das, glaube ich, diese Verbiegerei führt einfach zu nichts. Aber ich glaube, es ist ein kluger Tipp gerade für junge Menschen. Die eben, wo sollen die jetzt diese gewichtige Authentizität herholen? Die ist ja noch gar nicht so 100% festgelegt und geformt. Die sind ja noch bei der Persönlichkeitsbildung. Und sich mit sich selbst mal zu beschäftigen, das habe ich in der Ausbildung ehrlich gesagt nicht gemacht. Aber es ist ein guter Tipp, mal zu überlegen, was hat dir besonders gut gefallen, jetzt nach einem halben Jahr Ausbildung? Was hat mir nicht so gut gefallen, damit man auch selber schon mal vielleicht Tendenzen bei sich erahnen kann, geht es eigentlich nachher in Richtung Innendienst, Außendienst, geht es in Richtung Selbstständigkeit, Angestellt und so weiter. Also da relativ früh mal sich selbst zu befragen, wo liegen eigentlich deine persönlichen Talente und sich daran zu orientieren, ist, glaube ich, immer die richtige Lösung, wenn man sagt, ich möchte in irgendeinem Bereich erfolgreich und gut sein. Dann sollte man nach den Leidenschaften gucken. Die am liegen.
Ja, glaube ich auch. Weil ich glaube, nämlich die tragen dich durch schwere Zeiten. Also,
Allerdings.
ne? Ja, und dann meine letzte Frage. Ist nämlich, welche Bücher kannst du denn empfehlen, die man mal gelesen haben sollte? Und warum?
Also, was man sich mal durchaus angucken sollte, oder ich finde es auch einfach lustig, ist ein Buch von Dieter Nuhr, Gut für dich. Und ich finde es insofern auch ganz lustig, weil er beschreibt da eben das Leben außerhalb der Empörung. Also ich glaube, dass unsere Gesellschaft insgesamt immer sehr aufgeladen ist und sehr schnell empört und sich auf den Weg macht, sich irgendwo diskreditiert zu fühlen, benachteiligt und so weiter. Es ist insgesamt ein Plädoyer, weniger empört zu sein. Und mehr eigenständiges Denken zu fördern, das auch mal wieder so ein bisschen zurückzuholen, finde ich persönlich gut geschrieben, und kann ich ziemlich gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. Was mir oder uns hier sehr wichtig ist, in unserem Büro, in unserer Agentur, das ist auch letztendlich Stil und Kleidung, und so weiter und so fort. Da habe ich jetzt nur ein Buch, was ich mir mal angesehen habe, nennt sich Gentleman's Guide. Wir haben auch zur Beruhigung aller auch einige Damen hier bei uns angestellt. Also, aber ich habe jetzt nur dieses Buch gelesen, weil ich halt mich dann eher für die Herrenmode interessiere. Und das heißt Gentleman's Guide und ist von Charlie Burton. Da kann man mal reingucken, um sich vielleicht nochmal so ein bisschen inspirieren zu lassen. Was die Herrenkleidung da alles so zu bieten hat. Und ich finde, stilvoll irgendwo aufzutreten, ist grundsätzlich erstmal eine Empfehlung. Und man kommuniziert auch schon über Kleidung, das sollte man nicht vergessen.
Ja.
Das ist schon der erste Satz, der fällt, ne? Also ich gucke da auch drauf. Und ja, letztes Buch, das ist von Stefan Merath, was ich ganz gut finde. Es hat eigentlich einen sehr sachlichen Titel, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Insofern, das habe ich mal rausgesucht, weil es eben auch in den Kontext unserer heutigen Unterhaltung passt. Es ist eine, ja, eher eine Geschichte, die er geschrieben hat über einen Thomas Willmann. Und das handelt eigentlich davon, dass dieser Thomas Willmann mit seinem Softwareunternehmen droht zu scheitern. Warum? Weil ganz komplexe Problemfälle ihn fast zeitgleich sozusagen in den Ruin treiben. Und in dem Buch wird ganz interessant mal zerlegt, wie kann man eigentlich mit solchen Dingen umgehen und wie kann man das ganze Zepter wieder wenden und in die richtige Richtung bringen. Und ich finde manchmal solche Bücher auch ganz inspirierend, weil ich finde auch Scheitern durchaus eben wichtig. Das kann durchaus ein Beschleuniger für Erfolg sein. Ich habe kürzlich noch ein Interview geführt und da, hier was zu vorne bleiben gehört, mit einer Dame, die wirklich durch Corona fast pleite gegangen ist und jetzt durch Corona, als sie umgestellt hat eben auf digitale Medien, ist sie so erfolgreich wie nie und hat sich seitdem derartig entwickelt. Das ist schon unglaublich, ein wirklich hochinteressantes Gespräch, was in einigen Wochen dann da vorne bleiben zu sehen ist. Also ich mag solche Sachen auch deshalb, weil die eine unglaubliche Energie freisetzen im besten Falle. Und die kann auch freigesetzt werden, wenn man sich nur inhaltlich damit beschäftigt, ohne dass man die Bedrohung wirklich selber erfährt im Betrieb. Deshalb, das wäre mein dritter Tipp.
Sehr schön. Das ist ein sehr schönes Tipp und auch nochmal eine schöne Geschichte mit dem, was du sagst, mit der eine Dame, mit der du gesprochen hast, die einfach fast pleite war und jetzt aber es ist besser als vorher. Einfach eine sehr schöne, schöne positives Geschichte. Super. Ich bin gespannt. Die kommt dann bei dir wahrscheinlich, nachdem unsere Folge raus ist.
Ja, also vorher kommt noch ein, also ich weiß nicht genau, wann es kommt, da habe ich jetzt den Plan nicht vor Augen, aber das Interview habe ich jetzt kürzlich geführt und das hat schon richtig Bock gemacht. Wahrscheinlich gut.
Das freut mich. Das kann ich übrigens auch anschließen. Das trifft auch auf unser Gespräch. Auch so hat auch mir richtig Bock gemacht. Hat mir sehr gefallen. Danke, dass du mein Gast warst. Hat mir echt gefallen.
Herzlichen Dank für die Einladung, Marco, und wir bleiben in Verbindung und hat echt Spaß gemacht. Und viel Erfolg an alle Kollegen, die jetzt zuhören.
Dieser Aussage kann ich mich nur anschließen und ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso spannend, inspirierend und interessant wie ich. Und wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher Folge mit Jochen Bürgmann von der Continentale Agentur Bürgmann und Blömers aus Moers. Mein Name ist Marco Petersohn, ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und die digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören!
Deutschland.